Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, als Predigttext lese ich für heute aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 6, die Verse 27 bis 38. Und ich lade Sie ein, zur Ehre Gottes noch einmal aufzustehen. Jesus spricht: Aber ich sage euch, die ihr zuhört, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet, die euch verfluchen, bittet für die, die euch beleidigen. Und wer dich auf die eine Backe schlägt, dem biete die andere auch dar. Und wer dir den Mantel nimmt, dem verweigere auch nicht den Rock. Wer dich bittet, dem gib. Und wer dir das Deine nimmt, von dem fordere es nicht zurück. Und wie ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, so tut ihnen auch. Und wenn ihr die liebt, die euch lieben, welchen Dank habt ihr davon? Denn auch die Sünder lieben ihre Freunde. Und wenn ihr euren Wohltätern wohltut, welchen Dank habt ihr davon? Denn die Sünder tun dasselbe auch. Und wenn ihr denen leiht, von denen ihr etwas zu bekommen hofft, welchen Dank habt ihr davon? Auch die Sünder leihen den Sündern, damit sie das Gleiche bekommen. Vielmehr liebt eure Feinde, tut Gutes und leiht, wo ihr nichts dafür zu bekommen hofft. So wird euer Lohn groß sein. Und ihr werdet Kinder des Allerhöchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch wieder messen. Herr, nun segne du dein Wort an uns allen. Amen. Bitte nehmen Sie wieder Platz. Kennen Sie einen Dampfkochtopf? Was für eine Frage, nicht wahr? Die Frauen unter Ihnen darf ich das ja gar nicht fragen. Und manche Männer auch nicht. Das ist ja schon ein genialer Kochtopf. Da wird also mit heißem Dampf gegart. Dazu muss der Topf natürlich extrem gut abgedichtet sein. Es darf ja fast kein Dampf entweichen. Nur durch das Überdruckventil, das natürlich funktionieren muss. So ein Dampfkochtopf ist ja schon ein starkes Gerät. Das Kochen geht schneller. Und damit ist der Energieverbrauch deutlich geringer. Zu alledem wird auch noch schonender gekocht. Und damit entweichen nicht so viele Vitamine und Nährstoffe. Super. Wer nun so ein Gerät noch nie gesehen hat und zum allerersten Mal ausprobiert, ist überrascht und würde vielleicht sagen, so anders, aber richtig gut. Ausprobieren, überzeugt. Ich kann mir gut vorstellen, dass diese Predigt von Jesus bei vielen Zuhörern zunächst Skepsis verursacht hat. Und Überraschung. Einfach so anders. Wie kann das denn gehen? Wer macht denn schon so etwas? Das geht ja gar nicht. Das widerspricht doch unserer gängigen Praxis. Im Gesetz steht sie doch, die eine ganz andere Sprache spricht. Der Evangelist Matthäus hat diesen Vers wiedergegeben aus der Bergpredigt Jesu, wo Jesus auf die alte Verhältnismäßigkeit bei Bestrafungen, die im mosaischen Gesetz verankert war, hinweist. Ich zitiere Matthäus 5, Vers 38. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, das steht in 2. Mose 21, 24, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Übel, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dem biete die andere auch da. Vergeltung wurde auf jeden Fall geübt. Vergeltung kannte man aus dem mosaischen Gesetz und die fand Anwendung, wenn es auch nicht immer betont wurde. Aber das entspricht bis heute dem Stil und der Vorgehensweise aller Welt. Das ist doch bekannt. Dagegen hat kaum jemand etwas einzuwenden. Warum sollte das anders werden? Mein Recht steht mir zu. Wobei mein großgeschrieben wird, wenn es sein muss, mit allen Buchstaben großgeschrieben. Und das mir am besten auch noch gleich. Wer so tickt, der wird schon durchkommen. Mir scheint, wir alle kennen das sehr gut. Da braucht man gar nicht auf die Ethik der Juden zur Zeit Jesu zu gucken oder noch früher zur Zeit des Alten Testaments. Dass ich zum Zuge komme und dass ich am besten abschneide, das steckt doch in jedem drin, selbst heute. Dafür brauche ich nicht einmal mich anzustrengen, das klappt ganz von allein. Und das Prinzip, wie du mir, so ich dir, kennt jeder nur zu gut und braucht gar nicht eingeübt werden, das klappt ganz von allein. Jesus aber tickt ganz anders. Jesus packt das Übel bei der Wurzel an und noch früher. Er möchte diese Spirale von Vergeltung von Anfang an durchbrechen. Deshalb sagt er, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet die euch verfluchen, bittet für die, die euch beleidigen. Verse 27 und 28. Was mutet uns Jesus dazu? Möchte man meinen. Doch Jesus hat das ernst gemeint, so todernst gemeint. Ich erinnere mich sehr gut an die Aussage von Esther aus dem Film Ben-Hur. Ich glaube, die meisten von Ihnen kennen diesen Film. Sie war geschockt und konnte es nicht verstehen, dass ihr geliebter Ben-Hur sich so rächen wollte an seinem ehemaligen Jugendfreund Messala und an den Römern. Esther sagte zu Ben-Hur, um ihren Unmut darüber Luft zu machen, das habe ich nie vergessen. So wie ein Hund immer nur den Hund zeugt, so erzeugt Blut immer wieder Blut. Das waren starke Worte, denn Hunde gehörten für die Juden zu den absolut unreinen Tieren. Das gelte in den Ohren von Ben-Hur, mit einem Hund verglichen zu werden. Und Jesus, er wusste das auch, dass Rache und sich rächen keine Lösung ist. Er hat es sogar vorgemacht, vorgelebt. Seine Worte blieben nicht leer, es folgte die Tat und er setzte sie um. In der Leidensgeschichte sehen wir das sehr deutlich. Jesus wies den Petrus zurecht, der bei der Gefangennahme Jesu mit dem Schwert dreinschlug. Das war Petrus' Art, Menschenart. Jesus strafte ihn mit den Worten, stecke dein Schwert an seinen Ort, denn wer das Schwert nimmt, der soll durchs Schwert umkommen. Oder meinst du, ich könnte meinen Vater nicht bitten, dass er mir zugleich mehr als 12 Legionen Engel schickte? Wie würde dann aber die Schrift erfüllt, dass es so geschehen muss? und selbst sterbend am Kreuz bat Jesus für seine Feinde und betete: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. So ist er. Das ist sein Stil. Das ist seine Ethik. Das macht ihn so anders. Und das macht ihn aus. Jesus hat den Spieß umgedreht. Und es hat ihn damit selber getroffen. Doch mit der allerbesten Wirkung. Damit hat er alle erlöst, die ihm vertrauen. Sogar uns heute erlöst er immer noch, wenn wir ihn darum bitten. Und er befähigt seine Nachfolger, dasselbe zu tun. Das haben wir ja schon tausendmal gehört, diese Geschichte und diesen ganz anderen Ansatz der Annäherung und Vergebung. Jesus wollte damit ganz klar zeigen, dass es auch anders geht. Und weil seine Zuhörer damals, plus die Menschen zur Zeit des Alten Testaments, plus wir Menschen heute so radikal in diese Rachemuster, in dieses Dilemma von wie du mir, so ich dir stecken und da nicht herauskommen. Deshalb hat er auch so radikal anders gesprochen und radikal anders gehandelt. Das ist unser Glück. Das ist unsere große Chance, aus der Spirale von Hass, Gewalt, Rache und aus der Umklammerung von sich selbst durchsetzen zu müssen, herauszukommen. Hier liegt der Schlüssel zur Umkehr, zur radikalen Umsetzung von der göttlichen Liebe und des göttlichen Erbarmens. Jesus nahm und nimmt damit dem Bösen die Macht und die Kräfte des Bösen legt er damit lahm. Er setzt die Kraft des Göttlichen, die Kraft Gottes frei. Wenn uns das auch gelingt, in seiner Kraft, dann verändern wir die Welt, unsere Welt. Und da keimt Hoffnung auf. Der Apostel Paulus hatte diese Hoffnung und ist mit dieser Hoffnung in seiner damaligen Welt unterwegs gewesen. An die ersten Christen in Rom schrieb Paulus im Römerbrief Kapitel 1, Vers 16 und 17, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Soweit Paulus. Für ihn war klar, wer an Jesus glaubt und mit ihm lebt, der kommt in diesen Kraftraum Gottes hinein. Die gute Nachricht von Jesus Christus, das Evangelium, ist eine Kraft Gottes, die unser Verhältnis zu Gott neu macht und die auch das Verhältnis zu Menschen neu macht, aus dieser Kraft Gottes heraus. Zu den Worten Jesu über den Umgang mit Feinden kam mir ein Bild zweier Politiker in den Sinn, eines deutschen und seines französischen Amtskollegen, die Frieden demonstriert haben. Ahnen Sie, wen ich meine? Bundeskanzler Helmut Kohl und der französische Präsident Mitterrand, die sich zum Zeichen der Versöhnung auf dem Friedhof von Verdun demonstrativ Hand in Hand vor dem Mahnmal und den Tausenden von Gräbern von deutschen und französischen Soldaten stellen. Kohl, Mitterrand und ein Foto, das Geschichte machen wird, titelte am 24. September 1984 die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Sie hatte recht, alle großen Zeitungen druckten das Foto, das sich in das kollektive Gedächtnis einbrannte. So der Beitrag dazu im Internet. Manfred Siebald singt das Lied Friede, Friede, Friede sei mit dir. Und er dichtete nicht jenes Warten, wenn die Waffen schweigen, wenn sich noch Furcht mit Hass die Waage hält. Wenn sich Verlierer vor den Siegern beugen, nicht der Friede dieser Welt. Friede, Friede, Friede sei mit dir. Nicht jene Stille, die den Tod verkündet, da, wo es früher einmal Leben gab, wo man kein Wort und keine Tat mehr findet, nicht die Stille überm Grab. Der tiefe Frieden, den wir nicht verstehen, der wie ein Strom in unser Leben fließt, der Wunden heilen kann, die wir nicht sehen, weil es Gottes Friede ist. Der Friede Gottes will in dir beginnen. Du brauchst nicht lange, bis du es entdeckst. Was Gott in dich hineinlegt, bleibt nicht innen. Friede, der nach außen wächst. Friede, Friede, Friede sei mit dir. Darum geht's. Gottes Friede beginnt in mir, in meinem Herzen. Und er wächst nach außen, zum anderen, zu unserem Nächsten. Darauf setzt Jesus berechtigte Hoffnung, weil er den Grundstein dazu gelegt hat, Frieden mit Gott. Und dann befähigt er den, der sich aus diesem Frieden auf dieses Verhältnis Gottes einlässt. Und so werden Gottes Kinder zu Friedensstiftern, wie er gesagt hat. Selig sind die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Da schließt sich der Kreis, der Friedenskreis, wenn man so will. Setzen wir doch diesen Frieden um in unserem Umfeld, da wo wir leben, in unseren Familien, in unserer Nachbarschaft, in unserer Gemeinde. Ich werde diese Geschichte aus dem burundischen Bürgerkrieg nie vergessen. Die Raserei auf die Tutsis tobte in Buhiga, einer Provinz im Landesinneren. Von dämonischen Mächten getrieben, so muss man es wohl bezeichnen, spürten die Hutus die Tutsis auf, um sie mit ihren Macheten und anderen Waffen zu erschlagen. Da klopfte es im Anbruch der Dunkelheit an der Tür des Pastors Tito. Er war Hutu. Und vor ihm stand sein Tutsi-Kollege. Darf ich eintreten und bei dir Unterschlupf finden? Das war seine eindringliche und bange Frage. Pastor Tito öffnete ihm seine Tür und gewährte ihm Einlass. Nun musste es sich zeigen, ob das Evangelium Fuß gefasst hätte oder nicht. Nun musste sich zeigen, ob die Kraft des Evangeliums größer war als der Hass auf Menschen der anderen ethnischen Gruppe. Nun musste sich der Gottesfriede bewähren auf dem Schauplatz des Unfriedens der Menschen. Und der Gottesfriede siegte. Pastor Tito öffnete an diesem Abend noch für viele andere Tutsis seine Tür. Er machte dieses Morden nicht mit, im Gegenteil. Unter Gefahr seines eigenen Lebens versteckte er viele Tutsis in dieser Nacht in seinem eigenen Haus. Am nächsten Morgen kam die Armee und sorgte für Ordnung und viele Tutsis kamen aus dem Haus des Hutu-Pastors Tito, der ihnen Unterschlupf gewährt hatte und sie somit vor dem sicheren Tod und getötet werden errettet hatte. Mein englischer Missionarskollege Thompson und ich besuchten später das entstandene Flüchtlingslager auf diesem Schulgelände in Buhiga im Landesinneren. Der Ort war wie eine Geisterstadt geworden, mit Toten, die nur halb begraben waren. Das war ein Bild des Grauens und der Verwüstung. Ich habe das mit meinen eigenen Augen gesehen. Und viele von Ihnen haben den letzten Krieg in unserem Land mit den eigenen Augen gesehen. Nie wieder, das sollte immer und immer wieder unsere Stimme sein. Denn Kriege lösen nie die Probleme. Damals nicht und heute auch nicht. Jesus weiß, wovon er spricht. Und er hat diese Hoffnung, dass seine Kinder diesen Frieden, den er schenkt, weitertragen. Sei dabei, machen Sie mit, diesen Frieden umzusetzen. In den kommenden Stunden und Tagen. Manches muss man richtig planen, anderes kommt spontan. Wie diese Geste des Händereichens zwischen Kohl und Mitterrand. Das habe ich gestern bei meinen Recherchen im Internet bestätigt bekommen, wo Bundeskanzler Kohl das in einem Interview später erwähnte, dass das nicht geplant war, sondern spontan geschehen ist, dass sie sich die Hände reichten. Das ist gewiss, wer zum Friedensstifter wird, der erntet Freude sondergleichen. Denn Friedensstiften macht das Herz froh. Der Apostel Paulus hat an die Epheser geschrieben, er ist unser Friede. Und er meinte Jesus Christus. Wo er Frieden schafft, da ist auch Friede. Und das fängt im Herzen an. Amen.